Ja, Eno, gebürtiger Schweizer, aber jetzt wohnhaft in Bulgarien. Baut Gemeinde, wir haben das so ein bisschen in dem Flyer so ein bisschen verraten, dass er Gemeinde so entlang der Seidenstraße baut. Und das ist so, ja, also ich musste auch erstmal ein bisschen nachgucken, was ist so überhaupt die Seidenstraße. Aber auf deinem Sakko, auf deiner Jacke kann man das sehen. Da ist sie. Also da gehört auf jeden Fall Usbekistan, Turkmenistan, Tadschikistan, Aserbaidschan, also ganz viele Länder, wo wir die meisten von euch noch nicht waren. Da sind seine Leute, da bist du aktiv. Und du wirst heute predigen und ich freue mich da sehr drüber. Und wenn ihr sagt, ach, das war irgendwie so interessant, und auch wenn natürlich vieles, was du so erlebst und was seine Leute erleben von Global Nomads, aus einem völlig anderen Kulturkreis kommen und manchmal auch zum Glück auch anders ist als unsere Lebensrealität, glaube ich trotzdem, dass wir auch was davon lernen können, auch für unseren Alltag. Und wenn du sagst, ach, das war echt voll gut heute Abend, wir machen morgen früh und morgen Nachmittag noch eine zweite Session, einfach ohne Lobpreis, da wird's auch mehr, wird auch Eno mehr auch Zeit haben zum Erzählen und auch noch ein paar Übungen mit uns machen, um 11 Uhr hier, Session Nummer 1 und nochmal um 14.30 Uhr. Herzliche Einladung dazu, auch da mit dabei zu sein. Ich glaube, es lohnt sich. Wir haben das mal so unter dem Titel Kirche praktisch und halt auch so ein bisschen, dass du von deinen Abenteuern erzählst. Aber bevor ich jetzt hier noch lange quassel und dann möchte ich dir jetzt auch das Mikrofon geben. Vielen Dank, dass du bei uns bist.
Gerne. Dankeschön. Hallo allerseits. Schön hier zu sein. Ist mir ein Riesenvorrecht und eine große Freude. Und was diese Jacke betrifft, die ist total praktisch, gell? Habt ihr gesehen, wie er da rumgefummelt hat? Also, wenn ich mit der unterwegs bin, in der Straßenbahn oder so, völlig fremde Leute betatschen mich plötzlich und schauen was und sagen, du schau, wo ist denn und so weiter. Und ich dachte, also, wenn das so weitergeht, dann muss ich dann gleich bald mal meine MeToo-eigene Kampagne starten. Ganz kurz über mich selber, also mein Herz ist voll, ich könnte stundenlang erzählen von der Seidenstraße und allem. Die Zeit ist limitiert, ich habe nur 25 Minuten. Ich war mal in einer lutherischen Gemeinde, die haben mich da eingeladen, das war in den Staaten, die haben mir tatsächlich 16 Minuten gegeben. Dann habe ich dem Pfarrer gesagt, hör mal, ich bin das erste Mal hier, ich möchte euch etwas erzählen und so weiter, kannst du mir nicht ein bisschen mehr geben? Und sagt er, okay, du kriegst 19. Aber 25 ist gut, ich versuche dann auch nach 25 Minuten vielleicht 30 zu landen. Ich möchte aus meinem eigenen Leben erzählen und dann auch aus unserer Tätigkeit und uns auch ein bisschen herausfordern, damit wir auch selber in diese Dinge hineinwachsen, die Gott für uns hat. Ich bin in der Schweiz geboren und aufgewachsen, aber ich bin türkischer Abstammung. Meine Eltern sind in den 60er Jahren aus der Türkei in die Schweiz gekommen. So wurde ich dann auch im Islam erzogen. Aber da komme ich später dazu. Ich bin verheiratet, und zwar mit der Miriam. Und wir haben zwei Kinder. Unser Sohn ist 6 und unsere Tochter ist 8. Und wir sind als Familie unterwegs, hin und her entlang der Seidenstraße und leben jetzt die meiste Zeit in Bulgarien, verbringen aber auch sehr viel Zeit in der Türkei, in Kirgisistan, Usbekistan und anderen Ländern. Ich möchte, bevor ich so richtig loslege, die Geschichte der Geburt meines Sohnes erzählen. Ich habe leider kein Foto da, normalerweise blende ich dann immer noch so ein Bild ein, dann seht ihr ihn auch gleich. Aber das ist eine ganz spezielle Geschichte, weshalb ich die auch erzähle, ist, das ist vielleicht eines der größten Erlebnisse, die ich selber je gemacht habe. Und zwar haben wir uns für eine Hausgeburt entschieden. So wie wir das schon bei unserer Tochter hatten. Das war ganz friedlich in den eigenen 4 Wänden. Und sie ist dann auch relativ schnell gekommen, 3,5 Stunden. Und da war sie da und ging alles super schön. Die Hebamme war dabei und so weiter. Nur unser Sohn, der kam viel schneller. Ja, eines Morgens, da bin ich aufgewacht und da höre ich meine Frau im Badezimmer unter Wehen. Bin dann sofort losgesprungen, habe gesagt, was ist los? Und da sagt sie, ruf die Hebamme, es geht los. Ja, da bin ich sofort zum Kühlschrank gerannt, weil am Abend vorher hat sie da die Telefonnummer noch hingehängt und dann habe ich die Nummer gewählt und das Telefon ungefähr 30 Mal fallen lassen, mich etwa 20 Mal vertippt und dann war sie dann endlich am Telefon, die Hebamme, und hat gesagt, und dann habe ich ihr gesagt, oh, es geht los, komm schnell. Und da sagt sie, wer bist du überhaupt? Und ja, ich bin's, der Eno, komm, die Geburt geht los. Und da ruft meine Frau mit letzter Kraft, der Kopf schaut schon raus. Ja, und als das die Hebamme hörte, wusste sie, keine Chance, dass sie es rechtzeitig schafft. Und dann hat sie gesagt, jetzt stellst du das Telefon auf den Lautsprecher, ja, und dann beschreibst du mir, was du siehst, und ich sage euch, was ihr tun müsst. Ja, so viel zur Jüngerschaft. Sie hat uns dann positioniert, und dann hat sie gesagt, und jetzt einfach ruhig atmen. Da habe ich ruhig geatmet. Da hat sie gesagt, nicht du, natürlich deine Frau. Und dann hat sie gesagt, ja, und dann nochmals einfach tief durchatmen, pressen, der Kopf wird sich drehen und dann plumpst er raus. Alles, was du machen musst, ist nur auffangen. Ja, ich bin froh, dass ich Torwart war früher mal in der Jugend. Der Toni Schumacher war mein großes Vorbild. Ja, und so ist es dann auch geschehen. Ja, unser Sohn ist mir in die Arme geplumpst und da lag er nun und dann Totenstille. Und ich dachte, etwas muss jetzt als nächstes geschehen, aber was? Und da sagt die Hebamme, atmete er. Und ich schaue ihn an und sage, nein, und er wird ein bisschen bläulich, aber vielleicht ist das normal. Und dann sagt sie etwas ganz Spezielles, sie sagt, blas ihn an. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann macht er, da hat er so reflexartig eingeatmet. Und dann hat er angefangen zu weinen und dann wusste ich, jetzt ist alles okay. Tonnen sind von meinen Schultern gewichen. Die Hebamme hat gesagt, so ab ins Bett. Ich habe gesagt, ich kann doch jetzt nicht ins Bett. Und das sind natürlich nicht du, Frau und Kind natürlich, ich komme gleich. Und hat aufgelegt, ist losgefahren. Ich wollte aufstehen mit dem Kind und dann sagt meine Frau, stopp, die ist ja noch... Da habe ich gemerkt, die kommen nicht wireless. Vielleicht mal in der Zukunft. Auf jeden Fall, und da sagt sie, was ist es überhaupt, ein Junge oder ein Mädchen? Und ich habe gesagt, oha, ist ein Junge, und was für einer? Ah nee, das ist die Nabelschnur. Das habe ich kürzlich auch mal in der Kirche erzählt, kein Lachen, Totenstille, meine Güte. Okay, aber können wir ein bisschen ernst sein, also bitteschön, meine Zeit läuft auch ab. Auf jeden Fall ist sie gekommen, die Hebamme, hat mich in den Arm genommen, ich konnte nur noch weinen. Und wieso erzähle ich euch diese Geschichte? Keine Ahnung. Nee. Ich habe mir dann auch Gedanken über die ganze Geburt gemacht, darüber gebetet und so weiter und hatte den Eindruck, dass Gott zu mir spricht, und zwar zwei Dinge. Das eine ist, es ist weltweit eine Geburt im Gang. Und wie halt eine Geburt so ist, die ist schmerzhaft, blutig, aber auch ein freudiges Ereignis. Und was weltweit geschieht, ist für uns kaum fassbar. Aber es kommen zurzeit mehr Menschen, vor allem Moslems, zum Glauben an Jesus, als in der ganzen Menschheitsgeschichte zusammengezählt. Also in den letzten 15 Jahren sind mehr Moslems zum Glauben an Jesus gekommen, als in der ganzen Geschichte des Islams zusammengezählt. Könnt ihr euch das vorstellen? Gott schreibt Kirchengeschichte mitten vor unseren Augen und wir sehen es oft nicht. Ja, und das Zweite war dieses Anblasen. Ich habe der Hebamme dann auch, später habe ich sie mal gefragt, du, wieso musste ich den anblasen? Dann sagt sie, keine Ahnung, ich habe das noch nie so gemacht. Und ich habe gesagt, normalerweise packt man doch die bei den Beinen, bei den Füßen und dann gibt es da eins aufs Klo, auf den Po. Ja, und später müssen sie dann in die Seelsorge. Ja. Kaum auf der Welt, schon kriegst du eins hinten drauf. Da sagt sie, nee, das macht man eigentlich auch nicht mehr. Aber das mit dem Anblasen war auch ganz, ganz speziell für mich. Weil da hat auch der Geist Gottes zu mir gesprochen, hat gesagt, für diese Arbeit, wo ihr drin steht, da braucht ihr den Heiligen Geist. Das Angeblasen werden vom Himmel. Und es ist ganz speziell, wenn ich mit Moslems spreche, dann machen sie sich manchmal lustig darüber und sagen, ja, euer Gott ist Mensch geworden, er ist auf dieser Erde gewandelt, ist zur Toilette gegangen. Das ist kaum vorstellbar im Denken eines Moslems. Und so ging es mir auch vor etlichen Jahren. Und ich sage ihnen dann, hast du nie gelesen, wie auch schon im Koran geschrieben steht, dass Gott den Menschen aus Staub geschaffen hat? Und da lag er leblos und Gott hat sich niedergelassen zum Menschen, um ihm den Hauch des Lebens einzublasen in die Nase. Also Gott kommt runter auf unsere Ebene, um uns Leben zu bringen. Und das hat auch Jesus gemacht, als er auf diese Welt gekommen ist, um uns dort abzuholen, wo wir stehen. Das ist ein demütiger Gott, der uns entgegenkommt. Und das durfte ich vor 27 Jahren und 30 Kilo erleben, dass Gott in mein Leben gekommen ist. Aber damals, als Kind, hatte ich diese Fragen, wo ist Gott? Kann ich eine Beziehung mit ihm haben? Was will er von mir? Ich war 8-jährig, da habe ich scheinbar schon diese Fragen gestellt. Das hat mir meine Zweitklasslehrerin erzählt. Sie hat mir gesagt, du hast mich durchlöchert nach dem Sinn des Lebens und so weiter. Und auch meine Eltern haben mir gesagt, der Sinn des Lebens ist, dass du einfach ein gutes Leben führst, anständig bist. Und ich habe auch oft meine Mutter gesehen, wie sie den Koran gelesen hat, bin zu ihr hingegangen und gesagt, was liest du? Und dann sagt sie, ja, den Koran, was steht denn da geschrieben? Da sagt sie mir, keine Ahnung. Ich kann ihn wohl auf Arabisch lesen, aber ich verstehe nicht, was die Bedeutung ist. Und ich dachte, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und sie hat gesagt, nein, nein, da liegt schon ein Segen drauf, wenn man nur liest. Aber das hat mir nicht gereicht. Und ich habe dann diese Fragen gestellt und oft hieß es auch, hinterfrage die Sachen nicht, tu sie einfach. Und ich wusste damals, ich muss mich aufmachen und die Wahrheit suchen und habe dann mit 13, 14 mir einen Koran besorgt und den angefangen zu lesen und relativ enttäuscht auch weggelegt. Ich habe einfach keinen Sinn, hat das Ganze ergeben. Geschichten haben keinen Anfang, keinen Schluss. Und so wusste ich irgendwie, meine Suche nach der Wahrheit geht weiter. Und als ich 16 war, 15, habe ich eine Rock'n'Roll-Band gegründet. Das war dann für mich das ganze Leben. Überhaupt, wir haben diesen Idolen nachgeeifert, Partys und alles. Dann hat die Lehre angefangen, das war für mich wirklich die Lehre mit 2 E. Und da am ersten Schultag, da in der neuen Schule, da kannte ich niemanden, kam da mit 16 hin. Und da stand ein Junge vor mir, auch 16. Und der hat aus seinem Gesicht geleuchtet, also wie eine Lampe, wie ein Licht. Ich habe nie zuvor sowas gesehen und nie mehr wieder. Aber als ich ihn anschaute und ich dachte, er sei viel größer als ich, dabei sind wir gleich groß, da habe ich gespürt, er hat etwas, was ich nicht habe, was ich dringend brauche. Und ich habe ihn dann zur Seite genommen und habe gesagt, du bist anders. Und dann sagt er, ja, ich glaube an Jesus Christus. Und das hat mir so imponiert. Kein 16-Jähriger damals, da war es überhaupt nicht in, irgendwie religiös, spirituell oder so zu sein. Und der hat offensichtlich etwas gefunden und steht dazu und sagt mir das gerade ins Gesicht. Und ich habe ihm gesagt, ich bin Moslem, habe den Koran gelesen, aber ich bin auf der Suche nach der Wahrheit. Und dann kam der aus seinem Rucksack dieses iPhone raus, dieses Neue Testament, das gibt es ja. Haben wir keine Bibeln mehr, das ist ja nur noch alles hier drauf. Und gib mir dieses Neue Testament und sag, wenn du die Wahrheit suchst, lies das. Ich habe diese Bibel dann entgegengenommen, dankbar, und habe ihm dann gesagt, ich werde sie lesen. Und für mich gedacht, und ich werde dir beweisen, dass das Buch korrumpiert ist, umgeschrieben, falsch, altmodisch, voller Widersprüche. Ich habe dann zu Hause heimlich angefangen drin zu lesen, heimlich deshalb, weil ich wusste, wenn meine Eltern mich mit einer Bibel erwischen, dann kriege ich Ärger. Und dann ist etwas sehr Spezielles passiert. Schon sehr früh, da im Matthäus, bin ich auf die Bergpredigt gestoßen, das 5. Kapitel, und dann im Vers 4 steht dieser Satz, der mein Herz durchbohrt hat. Da stand, glücklich sind die Traurigen, denn Gott wird sie trösten. Und das ging wie ein Pfeil durch mein Herz. Glücklich sind die Traurigen. Ja, jetzt glücklich oder traurig? Glücklich bist du, wenn du traurig bist. Denn Gott wird dich trösten. Und plötzlich fuhr es wie ein Blitz durch mich. dieser Gott, der bis jetzt so fern war, ist plötzlich so nahe und sagt, ich weiß, dass du traurig bist, dass du leer bist innerlich, aber du darfst dich glücklich schätzen, denn ich möchte dich trösten. Und ich konnte nur noch weinen, ich habe geheult, Rotz und Wasser und lag da auf dem Boden in meinem Zimmer und plötzlich war das ganze Zimmer erfüllt von einer Gegenwart. Heute weiß ich, das war die Gegenwart Gottes und ich habe geweint und geweint und wusste, jetzt bist du auf etwas ganz Spannendes gestoßen. Aber um eine lange Geschichte kurz zu machen, da fing ein 3-jähriger Prozess für mich an. In diesen 3 Jahren habe ich in diesem Neuen Testament gelesen, mit meinem Schulfreund diskutiert, Fragen gewälzt, aber dann auch diese Kämpfe gehabt. Ist das echt? Beten die Christen 3 Götter an? Wie kann es sein, dass sie 3 Götter verehren, den Vater und Jesus und die Maria? Das ist so das Konzept der Dreieinigkeit, die Moslems haben. Und dann denken Moslems, und so wurde ich ja auch erzogen, dass der Vater Sex hatte mit der Maria. Und dann ist Jesus entstanden. Und dann sagen sie, das ist eine abscheuliche Religion. Natürlich stimmt das nicht. Das steht nicht so geschrieben. Und heute sage ich jedem Moslem, das ist einfach nicht wahr. Und damit muss jetzt einfach aufgeräumt werden. Das ist nicht die Dreieinigkeit, die die Bibel beschreibt. Aber das waren diese Kämpfe. Und auch der Kampf, wie kann Gott einen Sohn haben? Das sind so typische Fragen, die Moslems mit sich rumschleppen, wenn sie konfrontiert werden mit diesen Geschichten. Und eines Tages saß ich im Zug und habe gebetet und gesagt, Gott, ist Jesus wirklich dein Sohn? Und da schaue ich aus dem Fenster raus und plötzlich flitzt da diese Plakatwand an mir vorbei und da steht drauf, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Ja, die Christen, die hängen ja da immer wieder mal diese Plakate auf und haben solche Aktionen. Und das war eine Gebetserhöhung zum richtigen Zeitpunkt. Und ich hatte einfach Frieden im Herzen und durfte einfach glauben, was ein Riesengeschenk ist. Hab nie mehr wieder gezweifelt. Und dann kam der Tag für mich, als ich wusste, ich möchte Jesus nachfolgen. Aber 3 Dinge haben mich abgehalten davon. Was werden meine Eltern sagen? Werde ich meine Band verlieren? Vielleicht wollen die das nicht. Und ich wusste, ich kann nicht mehr so leben, wie ich möchte, wenn ich Jesus nachfolge. Das war für mich total klar. Dann ist er der Herr und dann sagt er, wo es lang geht. Aber ich war dann am Ende und ich wusste, ich möchte aufgeben vor Gott, egal was meine Eltern sagen und ob ich meine Band verliere oder nicht. Und so bin ich dann zu meinen Bandkollegen hingegangen und habe gesagt, Jungs, nächste Woche gehe ich da in so eine Jugendgruppe und dann möchte ich Jesus nachfolgen. Die waren total schockiert. Ich habe überhaupt nie was mit ihnen darüber geredet. Und sie sind dann einfach auch mitgekommen dorthin. Und damals, eben vor 27 Jahren, sind wir dann als ganze Band zum Glauben an Jesus gekommen. Also statt, dass ich meine Freunde verloren habe, durfte ich sie gewinnen, noch bevor ich selber Jesus nachfolgte. Und das war ein Riesengeschenk. Und damals sind wir dann... Bei uns im Übungsraum haben wir dann angefangen, haben gebetet, die Bibel gelesen, sind Freunde gekommen, haben gesagt, was ist denn los mit euch, was habt ihr jetzt geraucht? Und sie, nee, das ist echt. Und dann hat auch eines Tages einer gesagt, ich möchte diesen Jesus auch haben. Und dann ist er rausgegangen, hat seine Freunde mitgebracht und die wollten Jesus dann auch. Und dann haben die ihre Geschwister gebracht und so weiter. Und dann ist diese Gruppe herangewachsen, 30, 60, 100 Jugendliche von der Straße weg, zwischen 16 und 26. Und so haben wir diesen Aufbruch erlebt, der eigentlich, ich sage immer, der hat mich verdorben für den Rest meines Lebens. Ich kann mit weniger nicht zufrieden sein. Ich möchte erleben, wie Menschen diesen Jesus finden, der mich damals gefunden hat. Und da ist ein Friede in mein Herzen gekommen und eine Freude, wie ich das nie kannte. Aber zu Hause ging es ein bisschen anders. Da hat meine Mutter gesagt, was ist geschehen mit dir, mein Sohn? Und ich habe ihr dann gesagt, Mutter, ich bin Christ geworden. Boom, hat sie mir 1 geschlagen. Und dann hat sie gesagt, du bist was geworden? Ein Christ? Und die war völlig außer sich. Und eine ganz andere Person stand vor mir. Ich habe meine Mutter nicht wiedererkannt. Mein Vater ist ins Zimmer gekommen und gesagt, was ist hier los? Und meine Mutter sagt, dein Sohn ist ein Kafir, ein Abgefallener, ein Christ geworden. Und da sagt mein Vater, was? und fängt an, auf mich einzuschlagen. Meine Mutter rennt in die Küche, holt ein Küchenmesser und möchte mich abstechen. Und mein Vater hat sie mit Mühe und Not zurückgehalten, bis sie einen Nervenzusammenbruch hatte. Und meine Geschwister sind gekommen und haben gesagt, wenn sie stirbt, dann bist du schuld. Was hast du gemacht? Du hast Unfrieden nach Hause gebracht. Und so sah ich mich dann gezwungen, von zu Hause abzuhauen. Später haben sie es dann akzeptiert, da konnte ich wieder zurück. Dann ging zwar das ganze Theater nochmals von vorne los, aber das war für mich eine ganz harte Zeit. Ich habe Jesus gewonnen, diesen Frieden, diese Freude, und im nächsten Moment verschwindet alles. Aber was ich da im Kleinen erlebt habe, erleben heute auch sehr, sehr viele Moslems weltweit. Viele kommen zum Glauben, das ist diese Geburt, aber die auch schmerzhaft vonstatten geht und blutig, und viele werden verfolgt, umgebracht, vergewaltigt, da werden Häuser verbrannt. Und ja, der christliche Glaube ist der Glaube, der am meisten verfolgt wird weltweit. Und wir sind da mitten unter diesen Leuten entlang der Seidenstraße, wo wir unterwegs sind, mit ihnen Mut machen und wo Gemeinden entstehen an Orten, wo es noch nie welche gab, wo die ersten Moslems zum Glauben kommen aus Volksgruppen und sich zusammenschließen als eine Gemeinde und sagen, wir haben Jesus erlebt gemeinsam und wir sind auch bereit, die Kosten zu zahlen, wenn da Leute auch gegen uns vorgehen. Und ich möchte auch damit auch ein Stück weit auch herausfordern und sagen, und das gilt auch vor allem für die, die Jesus schon begegnet sind. Wir können nicht sagen, dass wir Jesus begegnet sind und es hinterlässt keine Spuren. Da hat jemand mal dieses Beispiel gebracht, da kommt jemand zu spät zur Sitzung und sagt, ja, ihr müsst entschuldigen, ich bin jetzt von einem Lastwagen angefahren worden, 40 Tonnen und so weiter. Und dann sagen die, das kann doch gar nicht sein, du siehst ja überhaupt nicht so aus, als hättest du eine Begegnung gehabt mit einem Lastwagen. Und genauso muss da irgendwo eine Veränderung sein, wenn wir diese Begegnung haben mit Jesus. Mit diesem Schöpfer begegnet zu sein und nachher dann aus dieser Begegnung rauszugehen und derselbe zu sein, das ist gar nicht möglich. Und ich weiß, einige von uns sind schon länger unterwegs, da gibt es auch Phasen von Gottesferne und wo bist du? Und das kenne ich auch aus meinem Leben, mit Rückschlägen, mit Fehlern, mit Sünde und was weiß ich. Aber wir wissen, wir können immer wieder zu Jesus gehen, Dinge abladen und dann wieder vorwärts. Und damals hätte ich nie gedacht, dass ich da aus unserem Schweizer Nest, da aus Schaffhausen rauskomme. Wollte eigentlich auch nicht unbedingt. Aber eines Tages kam da auch so ein Prediger, der hat dann gebetet für uns, gebetet. Und wir haben da öfters auch erlebt, dass der Heilige Geist auch ganz spannende Sachen macht, Menschen berührt, Heilungen geschehen und so weiter, auch Leute unter der Kraft des Heiligen Geistes hinfallen. Wenn Leute für mich gebetet haben, dann hat sich nicht einmal der kleine Finger bei mir bewegt, aber als der für mich betet, da fiel ich zu Boden, habe es nicht einmal gemerkt. Und als ich da am Boden war, da habe ich sowas wie eine Vision gekriegt. Da sah ich in Bruchteilen von Sekunden Städte von oben. Zum Teil so mit Wolkenkratzern, dann so eine Dschungelstadt und dann eine Wüstenstadt und eine andere. Einfach ganz viele, zack, 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 eine Stadt nach der anderen. Ich bin dann aufgestanden, konnte auch nichts damit anfangen und habe das gemacht, was ich mit allen Prophetien oder Visionen mache, habe es vergessen. Und dann 6 oder 7 Jahre später sitze ich im Flugzeug, bin unterwegs nach Jakarta, nach Indonesien, habe mich ein Freund eingeladen, dort eine Missionsreise zu machen und schaue zum Fenster raus, als wir da in diese Stadt landen. Und da sehe ich plötzlich dieses Bild und habe diesen Flashback und wusste, wow, das ist eines dieser Bilder, das ich gesehen habe, als ich da am Boden lag. Und wusste, wow, jetzt bin ich mitten in dem drin, was Gott für mich hat, was er mir schon vor Jahren gezeigt hat. Und seither durfte ich so viele Städte anfliegen, bin schon in knapp 60 Ländern gewesen und hätte mir das nie erträumen lassen. Aber mir geht es nicht darum, dass wir dann nur noch überall umherjetten, wenn wir bei Jesus sind. sondern darum, dass Gott dich dann dorthin stellt, wo er dich haben möchte. Das ist mein Wecker. Ich habe noch eine Minute oder zwei. Und ich möchte uns herausfordern, dass wir in dieser Begegnung mit Jesus, und wenn du Jesus noch nicht begegnet bist, dann soll das heute deine erste Begegnung sein, heute Abend mit ihm. Und dass du dann auch gleich deinen Auftrag fasst. Und er dir dann vielleicht auch, wie mir damals gezeigt hat, was dann kommt, dass er dir das auch macht. Aber dass wir vielleicht auch heute Abend uns, wie nochmals, auch in dieser Zeit, die kommt, in der Anbetung jetzt auch nochmal sagen, Jesus, begegne mir. Und zeig du mir, was du mit meinem Leben vorhast. Und wo du mich hinstellen möchtest. Und bringe diese Veränderung, nach der ich lechze. Ich bin dann plötzlich gerne arbeiten gegangen. Kannst du dir das vorstellen? Nachdem ich zu Jesus kam. Und habe dann auch den Chef plötzlich gemocht. Vielleicht nicht geliebt, aber gemocht. Ja, und der Chef hat sich nicht verändert. Die Arbeit hat sich nicht verändert. Aber plötzlich ist etwas mit mir geschehen. Ja, und wo du dann auch stehst, an deinem Arbeitsplatz, im Studium, oder wo dich Gott hingestellt hat, da plötzlich eine Veränderung kommt. Und Menschen dann auch sagen, was ist eigentlich mit dir los? Wieso leuchtest du so? Und ich möchte euch auch ermutigen und einladen, dass ihr vielleicht auch mit uns, mit Global Nomads, mal mitkommt entlang der Seidenstraße. Wir laden Leute auch immer gerne ein nach Bulgarien. Da haben wir alles so ein bisschen. Wir haben eine postkommunistische Gesellschaft, arm und reich. Da spürt man den Sozialismus noch hier und dort. Und dann haben wir dort auch, es ist ein EU-Staat, also da gibt es keine Verfolgung, aber auch sehr, sehr viele Moslems und Roma. Und es ist ein ganz spannender Mix, wo man sehr, sehr viel erleben kann in kurzer Zeit, was einem auch verändert. Wir haben mittlerweile schon Hunderte gehabt, die da bei uns durchgelaufen sind und einfach Veränderung erlebt haben, aber auch Veränderung gebracht haben. Ja, Kurzzeiteinsätze mit Langzeitwirkungen. Wir gehen in die Ghettos rein, das glauben mir die Leute nicht, dass ich sage, wir haben Slums in Europa, das kannst du dir nicht vorstellen. Menschen, die so arm leben. Ja, ich habe da sogar Leute mitgebracht, die professionell in der Entwicklungsarbeit tätig sind, die sagen, sowas haben wir noch selten gesehen. Ja, die Ärmsten dort in diesen Ghettos, die leben wie Tiere. Ja, die essen, die trinken und begatten sich, das ist alles, dröhnen sich voll. Und dort gehen wir rein, auch mit unseren Kindern und holen auch dort die Kinder ab und versuchen Perspektive und Hoffnung reinzubringen, machen Sommercamps, wo wir die Kinder mal rausholen aus dem Ghetto. Und die haben total Freude und plötzlich sind das ganz normale Kinder. Ja, es ist so schön zu sehen. Ja, und da, was dann ganz schwierig ist, wenn du sie wieder zurückbringst ins Ghetto. Ja, die sind wie ein Ameisenhaufen, immer laut und so, und dann sitzen die hinten im Bus und dann, aber dann am letzten Tag, als ich sie wieder zurückfuhr nach Hause, war Totenstille, habe ich mich umgedreht und dann sehe ich, wie alle am Weinen sind. Und dachte mir, meine Güte, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben sie rausgeholt aus der Hölle und ihnen das Paradies gezeigt und jetzt bringe ich sie wieder zurück in die Hölle. Darf ich das? Und doch wusste ich, es ist richtig. Sie haben einen Geschmack von etwas gekriegt, von dem ich möchte, dass sie dem ihr Leben lang nachjagen und sagen, das möchte ich wieder haben. Und wir begleiten sie ja dann auch im Ghetto. Vielen haben wir Buntstifte gegeben, die haben noch nie auf Papier was gezeichnet oder waren noch nie kreativ. Die werden überhaupt nicht gefördert, gehen nicht zur Schule. Und oft ist es so, dass die Teenager schon schwanger werden. Ja, die heiraten dann schon mit 14, meistens entführte Junge, so ein 16-, 18-Jähriger, das Mädchen, vergewaltigt sie und dann bringt er Schande über die Familie und dann muss geheiratet werden, um die Schande zu löschen. Und dann zieht sie ein bei ihm, bei seinen Eltern, wird als Sklavin gehalten, muss kochen, putzen, macht es natürlich nie recht. Ja, wird dann schon schwanger mit 14 und dann haut sie ab, weil sie die Nase voll hat, zurück zu den Eltern. Und dann mit 20, 21 hat sie 4 Kinder von 3 verschiedenen Männern. Und die Kinder wissen eigentlich gar nicht, wer der Vater ist. Und was ich häufig auch gesehen habe, sie werden dann gar nicht mehr geherzt, die Kinder, sobald sie laufen können. Sobald sie nicht mehr an der Brust sind und laufen können, sind sie sich selber überlassen. Und das ist nicht nur in einer Stadt. Wir haben in jeder Stadt in Bulgarien solche Ghettos. Und nicht nur in Bulgarien, sondern auf dem ganzen Balkan. Und da braucht es Arbeiter und Leute, die sagen, ich komme dahin, pack mit an, vielleicht nur einen Sommer lang oder ein halbes Jahr oder dass du eine Auszeit machst. Aber mir geht es nicht darum, dass ihr jetzt primär zu uns kommt, sondern dass Gott dich dorthin stellt, wo er dich haben möchte. Und du dort Veränderung bringen kannst. Und dass wir da gemeinsam mit einer Leidenschaft auch vorwärts gehen und auch sehen, wie nochmals Gott auch Deutschland aufrüttelt mit all den Leuten, die jetzt hierher gekommen sind. Lass dich heute Abend herausfordern und sag, Jesus, ich möchte alles geben. Ich werfe alles in diese Waagschale. Und ich vertraue darauf, dass du mich positionierst, mich versorgst und durchbringst. Ja. Ich möchte noch gerne beten und darf auch die Band gerne hochkommen. Dann übergebe ich dir, Wolfgang. Jesus, ich danke dir, dass du uns rufst, jeden Einzelnen. Und dass du uns nicht nur erretten möchtest, sondern dass du uns auch eine sinnerfüllte Aufgabe geben möchtest, hier im Jetzt. Ich bitte dich, dass wir entdecken dürfen, was es ist. Muss nicht immer das Spektakuläre sein, muss nicht ein Wahnsinnsritt durch Zentralasien entlang der Seidenstraße sein. Aber wo du uns hingestellt hast, Jesus, da bitte ich dich, dass wir aufblühen dürfen und unser Umfeld beeinflussen dürfen, verändern dürfen, Menschenleben berühren können und auch sehen dürfen, wie es Kreise zieht. Und dass auch in Deutschland, in Europa eine Bewegung deines Geistes entsteht, die wirklich die Menschen erreicht. Herr, sende deine Gemeinde. Ich bitte dich jetzt auch für jeden Einzelnen, dass du uns begegnest, wo wir stehen und uns abholst und einfach weiterbringst in dieser Beziehung mit dir, in das hinein, was du hast. Amen.